Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren.
Wer will das denn bitte nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß.
Guten Appetit!
Heute geht es um das Werk Lenz von Georg Büchner. Wir haben in der Biografiefolge schon etwas über die Hintergründe geklärt. Philipp, wie ging es dir denn mit dem heutigen Text?
Ja, ich muss so sagen, es war eine schwierige Geburt. Die Geschichte finde ich eigentlich gar nicht so uninteressant, aber ja, der Text ist schon auf eine spezielle Art und Weise geschrieben, ich sag's mal so.
Du hast gemeint, du bist zweimal eingeschlafen, irgendwie so.
Ja, also ich habe mir ja auch das Audiobuch angehört. Und ja, ich war müde, also unabhängig vom Buch, aber das ist, glaube ich, eine echt gute Geschichte, einfach sich so mal hinzulegen und einfach auf sich berieseln zu lassen. Wie gesagt, das ist eine gute Geschichte, aber das Interessante ist ja auch, dass es auf einer wahren Begebenheit beruht. Deswegen fand ich es eigentlich schon noch viel interessanter als vielleicht irgendwie so eine, ja, zufällige Erzählung einfach.
Finde ich interessant, dass du das als so eine, hast du gerade ruhige Geschichte gesagt? Sehr heftige Geschichte.
Ist eine heftige Geschichte, aber der Erzählstil ist sehr ruhig. Zumindest so wie das Audiobuch
Ja, das stimmt.
vorgelesen wird, ist es schon sehr.
Das stimmt. Aber du hast schon ein bisschen Vorgeschmack gegeben, angeteasert, mit wahrer Begebenheit und so. Ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal mit einer kleinen Textzusammenfassung an und damit wünsche ich jetzt allen einen guten Appetit. Zur Textzusammenfassung. Natürlich habe ich mir den Text, genauso wie du hoffentlich, auch selber zu Gemüte geführt. Zusätzlich zu meinen Erinnerungen habe ich aber noch Zusammenfassungen von Inhaltsangabe.de, studysmarter.de und getabstract.com durchgelesen und zur Vorbereitung hergenommen. Und ich muss sagen, dass ich super spannend fand, wie all diese Webseiten irgendwie verschiedene Schwerpunkte gelegt haben. Also teilweise hat man wirklich gedacht, die beschreiben so unterschiedliche Bücher.
Interessant.
Ja, und die Geschichte beginnt mit der Wanderung vom Lenz am 20. Januar, also am 20. durch ein Gebirge. Damit sind die Vogesen gemeint. Und es beginnt mit einer sehr detaillierten Beschreibung der Natur und von Lenzes Gefühlszustand. Lenz ist so der Hauptcharakter. Und wie er sich fühlt, ist ja, ziemlich schlecht, muss man sozusagen. Er wird von einer bedrückenden Enge, beschreibt er das immer so im Zusammenhang mit der Natur, die er gerade sieht. Er findet eine Horizontlosigkeit der Natur und seine Wahrnehmungen von Raum und Zeit verschwimmen immer mehr. Also es schwankt immer so ein bisschen zwischen Hochgefühl und Gleichgültigkeit. Dann kommt er beim Pfarrer Oberlin im elsässischen Waldbach an. Elsass, wo ist das grob zur Einordnung?
Ja, also bei Baden-Württemberg, das ist so ziemlich die östlichste Provinz von Frankreich, also genau zwischen Frankreich und Deutschland. Das ist ja kein eigenes Land, aber so ungefähr.
Und historisch hat man Deutsch gesprochen, oder?
Genau, historisch hat man Deutsch gesprochen, ich glaube zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Das war dann schon Französisch.
Okay. In der Geschichte sprechen auf jeden Fall alle Deutsch.
Ja.
Der Pfarrer Oberlin hält ihn erst für einen Handwerker, nachdem er sich dann als Lenz vorstellt, erkennt er aber, dass er sich um einen den bekannten Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz handelt, den anscheinend damals jeder alten Pfarrer gekannt hat.
Ja, schon. Aber Oberlin selbst war ja auch eine bekannte Persönlichkeit.
Ach so, also
Ja.
mehr.
Ja, also Lenz ist dann nicht einfach so durch die Vogesen gelaufen und hat dann zufällig einen Oberlin-Pfarrer getroffen, sondern der hat gehört, dass Oberlin ja eine bekannte Persönlichkeit ist, dass man da ein bisschen vielleicht Seelenruhe bekommt. Und Lenz ist ja ein bisschen untriebig, wie du schon in den ersten paar Seiten, wie man da lesen kann und wie du gerade erzählt hast. Und ja, so ein bisschen so wie ein Schweigekloster geht er jetzt zu diesem Pfarrer, um da ein bisschen ruhiger zu werden. Genau, und deswegen geht er zu Oberlin. Oberlin ist dann schon eine bekanntere Person zu der Zeit.
Und
So bekannt ist.
das klappt auch erstmal ziemlich gut. Also er lebt da einen ziemlich geselligen Abend, erfährt da ein bisschen Entspannung von seiner, wie ich es gerade gemeint, das umtriebigen Wanderei erzählt und verliert sich dann aber auch leider in Geschichten aus seiner Vergangenheit. Und als er dann wieder allein in seinem Zimmer ist, kommt die Angst wieder hoch, die er auch vorher schon auf der Wanderung sehr stark gespürt hat. Er irrt umher, verletzt sich absichtlich und stürzt sich dann schließlich in den kalten Brunnen in diesem Bergdorf und kommt dadurch dann wieder zur Besinnung, wo dann auch alle im Dorf sehr geschockt sind erstmal und er sich dafür schämt.
Deswegen sagt er, ja, ich mag es, so kalt zu duschen in der Nacht, zu baden, meine ich.
Miese Ausrede. In den nächsten Tagen begleitet er dann Pfarrer Oberlin bei seinen seelsorgerischen Besuchen. Er erfährt Beruhigung, Anerkennung durch Oberlin, der den Dichter sehr schätzt. Er macht lange Spaziergänge und beginnt, auch inspiriert durch die Pfarrertätigkeit von Oberlin, in der Bibel zu lesen, findet langsam Zugang zum Glauben und ein Erlebnis, als er in einem sieht und hält deswegen dann eine rührende Sonntagspredigt. Trotz all dem verfällt er dann wieder in Selbstmitleid. In der Nacht, in einem Gespräch mit Oberlin am Morgen, erscheint ihm seine Mutter auf dem Totenbett und ihm wachsen da Rosen aus hier raus. Er kämpft mit Geistern und mit Wünschelrutengängern. Wünschelrute, kannst du kurz erklären?
Ja, das ist praktisch so ein Zweig von einem Baum und da die soll sich dann so bewegen, wenn man Wasser gefunden hat, damit man einen Brunnen bauen kann.
Ja, so eine Wasserader im Boden, sagt man, ne?
Ja, genau, Wasserader, ja, das ist schön gesagt.
Und dazu erzählt Oberlin dann auch zu diesem Anlass, dass er schon mal die Stimme von, also dass er auf dem Feld war und die Stimme, eine Stimme ihm erzählt hat, dass sein Vater gestorben ist und als er dann nach Hause gekommen ist, war sein Vater wirklich tot. Und das hat aus der Erzählung von Lenz schließt, dass vermutlich seine Mutter gerade gestorben ist, was dann irgendwie eine sehr esoterische Einsicht von Lenz kommt, dass die elementarische Natur unvereinbar mit der geistigen Natur. Zu diesem Anlass zeigt Oberlin Lenz dann auch einige Farbtafeln, die repräsentieren die einzelnen Apostel und jeder Apostel steht auch für ein bestimmtes Verhaltensmuster. Dadurch resultiert dann eine bestimmte Vorbestimmtheit. Also jeder Mensch hat da gewisse Verhaltensmuster, aus denen er nicht mehr rauskommt und die beunruhigt Lenz, weswegen er noch mehr in der Bibel liest. Jetzt kommt ein alter Freund, der Kaufmann von Lenz, zu Besuch und sie führen ein sehr angeregtes Gespräch über den Idealismus in der Kunst, also da besonders in der Literatur. Lenz ist ja Dichter. Und Kaufmann vertritt so ein bisschen den Standpunkt, dass man nicht zwischen Kunst und Wirklichkeit, dass Kunst sich von Wirklichkeit unterscheidet und dass man die Wirklichkeit, die Kunst deswegen, die Wirklichkeit in der Kunst deswegen überholen muss. Lenz vertritt aber so ein bisschen den Standpunkt, dass man die Wirklichkeit möglichst unverfälscht darstellen muss, unter anderem auch, und bei Lenz natürlich gerade, das Leid der Menschen. In dieser Diskussion lebt Lenz ziemlich auf. Er will trotz der Aufforderung von Kaufmann nicht zu seinem Vater zurückkehren. Dafür schlägt dann aber Kaufmann Oberlin vor, mit ihm zu einem Schweizer Theologen zu gehen.
Aber wenn ich dich da kurz unterbrechen kann, dazu habe ich mir tatsächlich was im Text markiert, das ich hier kurz einfach vorlesen würde zu der Diskussion. Ich fand es eigentlich ganz interessant. Ich verlange in allem Leben Möglichkeit des Daseins und dann ist's gut. Wir haben dann nicht zu fragen, ob es schön, ob es hässlich ist. Das Gefühl, dass was geschaffen sei, Leben habe, stehe über diesen beiden. Und sei das einzige Kriterium in Kunstsachen. Und das ist das, was Lenz.
Ja. Genau. Die Wirklichkeit möglichst unverfälscht darstellen.
Ganz interessant. Aber weiter geht's.
Ja, dadurch, dass Oberlin jetzt weggehen soll mit Kaufmann, bekommt Lenz jetzt Angst und er begleitet die beiden noch mit in die Berge und muss dann aber alleine zurückgehen und auf dem Rückweg übernachtet er in einer Hütte, in der er auf ein todkrankes Mädchen er lernt ihn halt als einen Mann noch kennen, stellt sich aber dann am nächsten Tag raus, dass es sich um einen Heiligen und einen Geisterbeschwörer handelt. Aus dieser Übernachtung kommt er dann ziemlich verändert zurück. Er hat heftige Stimmungsschwankungen. Er schwankt immer zwischen Gleichgültigkeit und übertriebener Religiosität. Erzählt bei dieser Gelegenheit dann auch das erste Mal Madame Oberlin von seiner früheren Geliebten, die dann später nochmal wichtig wird. Besonders auch in meiner Interpretation. Spoiler. Und dort hört er dann auch von einem Kindstod. Und er geht dann als ein Büßer in Sack und Asche hin und versucht das Kind mit allen Mitteln wiederzuerwecken. Und das klappt nicht. Und daraus entschließt er sich dann, Atheist zu werden. Jetzt sind wir fast schon am Ende. Oberlin kommt früher zurück als gedacht und fordert erneut, dass er zu seinem Vater zurückgehen soll. Lenz hat aber mittlerweile heftige Wahnvorstellungen. Er fantasiert unter anderem auch, dass er seine frühere Geliebte ermordet haben soll und er leidet sehr darunter. Diese innere leeren Angstattacken, die er hat, versucht Oberlin also Oberlins Hilfe sieht so aus, dass er ihn weiter zum Glauben animiert. Das kann er, Lenz, aber jetzt, weil er Atheist ist, nicht mehr so gut annehmen. Er bekommt noch mehr Anfälle, wandert umher, versucht sich selbst umzubringen und beim zweiten Mal, als er aus dem Fenster springt, klappt es dann auch fast. Er stürzt, überlebt aber und wird dann letztendlich, das ist Ende der Geschichte, nach Straßburg gebracht und lebt dabei in vollkommener innerlicher Leere und Gleichgültigkeit. Das klingt jetzt vielleicht nach einem komischen Ende. Die Geschichte wurde auch vermehrt als Fragment wahrgenommen. Insgesamt vermutet man aber, dass die wirklich genauso gedacht war und nicht nur ein Fragment ist. Oder was denkst du?
Ja, ich habe den Bericht, den Oberlin verfasst hat, also er hat Tagebuch geschrieben über den Aufenthalt von Lenz. Und dieser Bericht hört auch also genau da auf. Genau, den realen Oberlin hat ein Tagebuch geschrieben und der hört auch genau bei Straßburg auf. Das ist jetzt die Frage, ob jetzt die jetzt auch nur da aufgehört haben, aus dem Tagebuch das herauszunehmen, weil dann auch die Erzählung Lenz aufhört. Aber ja, ich finde, das macht ja auch einen schönen Schnitt da in sein Leben von Lenz rein, oder? Ich meine, er kommt zu Oberlin und dann geht er wieder von Oberlin weg. Ich meine, das ist ja irgendwie schon eine schöne dramaturgische Handlung, oder was meinst du?
Nee, voll. Es ist auch, wenn man sich anguckt, eigentlich gar nicht mal so eine lange Zeit. Also ich habe ja schon gesagt, am 20. Januar kommt er hin und irgendwann im Februar geht er dann schon wieder. Das ist super kurz.
Am 20. Januar geht er am 20. Januar geht er hin und am 8. Februar verlässt er Oberlin wieder. Und was so witzig ist, ich glaube, es war Lenzes Vater, der ihm schreibt, dass er, was macht er denn da? Sein Leben ist irgendwie aus seinem Zügeln heraus. Er soll sich mal wieder seinen Verpflichtungen zurückbesinnen. Und ich denke mir so, Junge, der ist 20 Tage nicht da. Was kann man denn in 20 Tagen sein Leben wegwerfen? Das ist ein bisschen übertrieben.
Er wusste nicht, wie lange da bleibt. Und
vielleicht.
Ja, aber vielleicht, am Anfang ist vielleicht besser, da was dagegen zu sagen, als wenn er schon 3 Jahre da ist.
Okay, aber andererseits 20 Tage zu lang braucht doch eigentlich ein Brief bis dahin in der Zeit, oder? Also ich weiß es nicht so ganz. Das fand ich ein bisschen eichharsch von seinem Vater, aber okay.
Vielleicht noch ein bisschen mehr zum historischen Vorbild. Also es handelt sich um Jakob Michael Reinhold Lenz. Das war ein Schriftsteller aus dem Sturm und Drang, der auch ein großer Bewunderer von Goethe war und der Goethe auch gekannt hat und den Goethe auch gekannt hat. Also er ist ihm unter anderem 1776 nach Weimar gefolgt, musste dann aber 1777 wegen einem psychischen Anfall Weimar schon wieder verlassen. Und von diesem psychologischen Anfall hat er sich nie ganz erholt. Man vermutet, dass er an Schizophrenie gelitten hat. Du hast, glaube ich, auch mal was von dem irgendwie versucht zu lesen.
Von Lenz, oder?
Ja.
Also, ja, genau. Er hat geschrieben, also das ist der Titel seiner, ich glaube, Predigt. Er predigt ja auch in der Erzählung von Obadiah fragt ja den Pfarrer, oh, darf ich mal eine Predigt halten und so weiter. Und das erlaubt und Oberlin ihn auch. Er
Nach
fragt
der Frage, ob er Theologe ist.
ja, das so,
Schön
ja, ich bin Theologe.
Laienbashing.
Genau, nee, aber das heißt über die Natur unseres Geistes. Und das hört sich schon sehr interessant an und es hört sich auch sehr intellektuell an, aber ich habe nichts verstanden. Es ist schon ein bisschen konfus, und einen richtigen roten Faden. Also da muss ich sagen, bin ich ein bisschen ausgestiegen. Aber er macht trotzdem ein paar interessante, einzeln jetzt gesehen, interessante Punkte. Also jeder kann sich da mal dran setzen und versuchen, das zu entschlüsseln, was er da geschrieben hat. Also Schizophrenie, ich glaube, das ist eine ganz gute Diagnostik, auch wenn man jetzt nur weiß, was in Lenz von Georg Büchner passiert ist, oder? Also da sich
Wie würdest du
abends.
Schizophrenie kurz erklären?
Dass man einfach ein bisschen gar keins im Kopf, aber das ist irgendwie jede. Nee, das funktioniert nicht, keine
Also,
Ahnung.
das ist dieses, wo man Stimmen hört dann.
Ah, okay.
Es wird auch an einer Stelle im Text von Büchner angesprochen, dass er Stimmen im Wald hört. Und also man könnte jetzt auch eine psychologische Definition rannehmen, aber so im
Ja, zum
Volksmund
Beispiel,
würde ich jetzt
also.
einfach das sagen, das ist das, wo man Stimmen hört.
Genau, also Schizophrenie ist laut ICD-Code.
Ja, der ICD-10 oder 11 oder sowas, glaube ich, gerade der aktuelle Wälzer, der diese ganzen psychischen Krankheiten definiert. Da stehen die ganzen Definitionen drin.
Ja, genau, da steht, die schizophrenen Störungen sind im Allgemeinen durch grundlegende und charakteristische Störungen von Denken und Wahrnehmung sowie inadäquate oder verflachte Affekte gekennzeichnet und so weiter. Also, da steht noch ganz viel mehr drin,
Ich
aber.
habe nichts verstanden aus dem Satz, Alter.
Ja, weil es so medizinisch war. Gehen wir wieder zurück zum Literaten.
Ja, von dem, wo wir das verstehen. Oder auch nicht.
Ja.
Lenz, der Historische, hat so im 18. Jahrhundert gelebt. Das Buch von Büchner ist jetzt 1885 erschienen. Und so was ich gelesen habe, wird der in so irgendwie ganz verschiedene Literaturepochen irgendwie mal eingebettet. Also manche Quellen sagen Vormärz, manche sagen literarischer Expressionismus, das hier Büchner davon, der irgendwie Gründervater war. Für mich ist das Ganze aber ein ziemlich romantisches Werk.
Ja.
Und warum das so ist, würde ich jetzt auch gleich in der Interpretation sagen. Also sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir hier bei der Interpretation. Jetzt haben wir schon mal alles hier einmal durchgegangen und jetzt geht es hier mal richtig ran in den Schinken, oder?
Ja, du hast schon gesagt, du würdest es der Romantik zuordnen. Darf ich kurz raten, in vielleicht, dass es die schwarze Romantik ist, weil irgendwie kommt mir es schon ein bisschen wie eine Horrorstory manchmal vor. Und da würde doch die schwarze Romantik ganz gut passen. Und mich würde interessieren, was du dazu sagst.
Ich muss zugeben, so weit habe ich überhaupt nicht gedacht.
Okay.
aber jetzt, wo du es sagst, klingt es super logisch, dass es schwarze Romantik ist. Und jetzt kommst du auch gleich wieder mit dem Sandmann, wie immer.
Ja, tja, vielleicht.
Also, ich habe jetzt schon die These aufgestellt, weil sag ich jetzt einfach mal eine Begründung und du grätscht rein und kannst ein bisschen diskutieren, wenn du willst. Also, wir haben hier einen Dichter, der entflieht der bürgerlichen Welt, also bürgerlich in Anführungszeichen, das war natürlich damals jetzt nicht die bürgerliche Welt aus dem 20. Jahrhundert, aber
Ja.
der entflieht der bürgerlichen Welt. Wir haben den Beginn der Industrialisierung und er entflieht der Welt in die Natur. So, wir haben dieses Thema von Weltschmerz, die Hochstilisierung eines einfachen bäuerlichen Lebens. Also, da scheinen alle zufrieden zu sein, die da jetzt in den Bergen leben. Auch wenn Lenz damit seine Schwierigkeiten hat, aber der kommt so ein bisschen von außen. Deswegen würde ich schon sagen, dass man eigentlich in diesem bäuerlichen Umfeld schon eine heile Welt hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das, was er auch wieder, was ihn ein bisschen vergessen lässt, dass er Schizophrenie hat, oder? Also, ich finde, er ist im Großen und Ganzen recht normal die ganze Zeit, bis auf manchmal so halt Ausreißer, dass er halt nachts in den Brunnen springt.
Anfälle. Ja.
Anfälle, ja, genau. Aber so, ich meine, er geht ja in den in den Wald oder zu Oberlin, um eben sich davon zu befreien. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das schon, wie gesagt, wie du sagst, eine heile Welt ist und er Angst hat, wieder zurückzugehen. In Oberlins Bericht, ich weiß jetzt gar nicht, wie arg das im Lenz jetzt direkt besprochen wurde. Ich hatte irgendwie das Gefühl, nicht so arg. Ist das, Lenz wird ja fast so mit Gewalt zurückgebracht nach Straßburg. Also da kommen ja dann so Wachen, die ihn dann nach Straßburg bringen. Und er wendet jetzt irgendwie keine Gewalt an, so, aber er will aus dieser Situation entfliehen, sich ein bisschen von seinen Gefangenen, von dieser Gefangenensituation befreien, schafft er dann nicht. Aber er will ja dann praktisch wieder nochmal ausbrechen, sozusagen. Also, dieses Ausbrechen in die Natur, in den Brunnen und so weiter, das ist schon ein starkes Motiv.
Ja, da sprichst du ein bisschen.
Okay.
Glaub, bei mir läuft jetzt
Wie
das
hättest
Zeichen
du es
aus. Und
hergeleitet
zwar,
dann?
also du hast jetzt ja gerade schon den Krankheitsverlauf angesprochen. Ich habe den so wahrgenommen, dass es ein bisschen kohärent mit der Spannungskurve läuft. Also so ein Shakespeare-hafter Einstieg, dass wir gleich am Anfang was ganz Heftiges haben, danach aber das erstmal abschwillt und dann erst langsam mit der Zeit steigt, bis wir dann an einem Höhepunkt sind und dann flacht es wieder ab. Und so dieser erste Einfall ist eben dieses ganz am Anfang. Und was dazu auch noch spannend ist, ich habe mir dann auch mal so vorgestellt, wie jetzt diese Kurve bezüglich seiner Gläubigkeit aussehen würde. Und ich denke, seine Gläubigkeit hat auch, oder Religiosität hat auch die Form von einer Spannungskurve, allerdings ist sie leicht versetzt. Also mit seiner Ankunft. Zu Beginn fängt er gerade erst an, die Bibel zu lesen. Beginnt die Religiosität zu steigen und dann steigert er sich da immer weiter rein, beginnt immer mehr zu beten, immer mehr zu glauben. Und dann an dieser Stelle, die kurz vor dem Peak von seiner heftigsten Krankheits, von seinem heftigen Anfall ist, von seinem heftigen Krankheitsverlauf ist, kommt diese Stelle, wo er das Kind wieder zum Leben erwecken will. Und wo also er im Prinzip an sich als einen Heiligen glaubt. Also wo er maximal religiös ist und wo er sich dann aber wo er vom Glauben abwendet und zum Atheismus wird. Und dann nach dieser Stelle kommt der Selbstmordversuch. Und ich habe das auch so ein bisschen so wahrgenommen, dass in dieser Geschichte, in dieser Erzählung, die ganze Zeit Religion, also jetzt der christliche Glaube, so ein bisschen mit Esoterik oder so ein bisschen esoterischen Gedanken gut verschwimmt. Also dieser Vorbestimmtheitsaspekt, der da ab und zu aufkommt. Also wir haben dieses Persönlichkeitsdiagramm mit den Aposteln, wir haben hier einen Geistheiler. Und je mehr Vorbestimmtheit ist, das ist ja auch in der Religion mit dem Allmachtsgedanken Gottes ein großes Ding, je mehr Vorbestimmtheit und je mehr Gläubigkeit eher an diesen Vorbestimmtheitsgedanken kommt, desto mehr Gleichgültigkeit empfindet er gegenüber der Welt. So, das habe ich so als ein großes Motiv rausgelesen. Und dem entspringt dann der Ruf nach Freiheit. Also, ich will nicht mehr in einer vorbestimmten Welt leben, weil dann alles sowieso egal ist, sondern ich will frei sein. Ich will selber bestimmen können, was ich machen will, wie meine Persönlichkeit aussieht, Punkt, Punkt, Punkt. Und das steht dann auch so ein bisschen im Kontrapunkt zu, er ist ja ein, Lenz ist ja ein Sturm- und Drangdichter, ne? Auch der Name allein schon, Lenz, das steht ja, habe ich im Duden nachgeschaut, für Frühling und für Jugend. Das heißt, er ist ja im Prinzip schon die Personifikation von jemandem, der nach Freiheit sucht, der Sturm und Drang ist, der hier vorangeht und der dann aber in dieser Freiheit irgendwie auf die Vorbestimmtheit trifft und dann letztendlich in der Gleichgültigkeit endet. Das finde ich sehr, sehr faszinierend.
Okay, interessant. Ja.
Was sagst du dazu? Ist das bei den Haaren herbeigezogen oder?
Also, ich kann sehen, wie du Esoterik und Christentum dort Parallelen ziehst, aber ich glaube, dass wir uns beide einig, dass das auf jeden Fall nicht esoterisch sein kann, weil Esoterik kam ja erst einiges später auf den Plan als fertige Ideologie, sage ich jetzt
Also,
mal, oder?
erstmal darf ich ein bisschen widersprechen. Also, Esoterik ist ja nicht eine einheitliche Ideologie und Esoterik bedeutet ja eigentlich auch eher so Geheimlehre und das gab es auch schon in der Antike. Also,
Okay.
ja.
Dann würde ich jetzt mal einfach fragen, Büchner schreibt das, beziehungsweise was ist denn mit, weil das ist ja auf einer wahren Begebenheit, was sagt denn eigentlich Lenz, die Person dazu? Und da würde ich jetzt irgendwie das verbinden mit der Schizophrenie. Vielleicht hat es ja, also es muss ja auch irgendwie zusammenpassen. Also einerseits ja, wir haben diesen religiösen Aspekt oder spirituellen, esoterischen Aspekt, auf der anderen Seite auch diesen psychischen. Und die zwei werden ja auf jeden Fall, ich würde es schon fast sagen, entgegengesetzt, weil jedes Mal, wenn er mit Oberlin zusammen ist, wenn er predigt, wenn er ja, sich, sage ich mal, der Natur oder Gott hingibt, ist er weniger schizophren oder weniger psychisch krank. Nur wenn er sich
Okay.
dem, sag mal, abwendet, wenn er alleine im Bett liegt, dann ist er ja dann nicht mehr glücklich oder ist er dann ist, geht es ihm schlecht, oder?
Wobei es ihm auch auf seinen Wanderungen oft schlecht geht. Also ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu, das Gefühl bekommt man, aber es geht ihm auch oft draußen schlecht. Wobei er das dann so komisch verbunden hat, das stimmt schon.
Ja, aber ja, ich fand es interessant, das ist, glaube ich, so das Letzte, was ja eigentlich geschrieben wird. Und ich glaube, ich lese es einfach mal vor. Ich glaube, du weißt auch ziemlich genau, was ich sagen will. Nicht das mit dem, hören Sie das? Nein, diese Stille überall. Und ja, ich fand das schon irgendwie interessant, diese. Ich fand es schon fast klischeehaftig zu sagen, ah, hörst du die Stille? Aber ja.
Okay. Ich habe auch vorhin schon, also ja, auf den psychischen Aspekt bin ich da jetzt gar nicht so eingegangen. Du hast schon recht, die Schizophrenität an sich muss ja auch eine Bedeutung haben. Und mir ist aber noch ein was aufgefallen. Also mir ist das wirklich die ganze Zeit sehr stark aufgefallen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das mit der Schizophrenie zusammenhängt, aber ich habe sehr oft Parallelen zu Goethes Werther gesehen.
Okay, oh Gott, okay, ja. Okay, du
Also das ist jetzt genauso wie das vorher, irgendwie alles auf meinem Mist gewachsen. Also ich habe keine Ahnung, wie begründet das jetzt ist. Könnte auch alles Bullshit sein. Aber ist das Interpretation immer? Nein, Spaß. Und
Geht, fang
zwar,
einfach mal an.
wir haben jetzt zwei Leute, die beide ziemlich unglücklich sind. Der eine ist verliebt, der eine vielleicht auch. Das wird nur so ein bisschen erwähnt. So. Und dann kommt bei beiden dieses Thema, das Motiv des Selbstmordes. Das ist schon mal so die Grundstruktur, so, ne? Also natürlich, beim Werther passiert am Anfang noch mehr und so, und das ist ein ganz anderes Ding, aber so, zwei Leute sind unglücklich, am Ende ist es Selbstmord.
Okay,
So.
ja. Beide
Und
sind
dann,
psychisch krank auf jeden Fall, irgendwie.
ja, vielleicht, ja, gut, wenn man sich selbst umbringt, dann kann man schon von psychischer Krankheit sprechen, ja. So, jetzt kommt die ehemalige Verliebte, die ja so ein, zweimal im Buch angesprochen wird, heißt von Lenz, heißt Frederike Brion. Sagt dir der Name was? Oder Brion?
Ist es eine Geliebte von Goethe?
Ja. Das war die Geliebte von Goethe.
Warte,
Und
warte, wir haben hier eine Dreiecksbeziehung?
das war die Verliebte von Goethe. Das war die Geliebte von Goethe, die ihn dann aber abgewiesen hat. Ich glaube, die hat dann ihr Leben lang alleine gelebt. Auf
Besser
jeden
allein
Fall.
leben als mit Goethe oder was?
Okay, was Friederikes Biografie angeht, bin ich jetzt nicht vollkommen am Start. Auf jeden Fall weiß ich, dass sie die Geliebte von Goethe war und er dann aber ziemlich unglücklich war und auf jeden Fall dank ihr irgendein Werk geschrieben hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der wirklich der Werther war, aber er hat ein Werk auf jeden Fall dank ihr geschrieben. So, jetzt gab es ja die Person vom Lenz wirklich und auch er hat in der Realität Friederike Brion umworben. Und wurde auch von ihr abgewiesen. Und jetzt im Prinzip wie im Werther vorherbestimmt, ist er jetzt, könnte man die, in diese Geschichte reininterpretieren, daran zugrunde gegangen. Also, so, das ist hier so meine Big Brain-Geschichte hier. Es handelt sich um eine Neuerzählung des Werthers auf Basis von historischen Tatsachen, die um Goethe herum, die bei einem Freund von Goethe passiert sind.
Okay, ich sehe, ich, okay, verstehe ich, aber findest du nicht, dass dafür die Frau ein bisschen zu wenig im Mittelpunkt steht,
Absolut.
um das der Auslöser zu sein für die Schizophrenität? Weil wir kriegen
Absolut.
eigentlich nie einen Grund für die Schizophrenie. Er ist einfach so, weil wir werden ein bisschen reingeworfen, okay, wir haben jetzt hier eine Person, die nicht ganz sauber ist, und dann versucht die wieder, sich einen klaren Kopf zu machen, und dann schafft sie es halt nicht und dann geht sie wieder nach Straßburg. Also es ist schon ein bisschen schon eine richtige Tragik, finde ich. Also das wäre ein bisschen so meine Argumentation gegen ein oder für ein Fragment zu sagen, ja, okay, das ist ein Fragment, weil wir wissen nicht, was davor, und wir wissen nicht wirklich, was danach passiert, und ich glaube, das wäre schon also das mögen ja Leute, so Autoren, schon zu der Zeit ganz viel davor und ganz viel danach erzählen.
Ey, absolut.
Deswegen.
Die Tatsache, dass man das, also das könnte ja wirklich der Auslöser gewesen sein,
Ja.
dass er da unglücklich verliebt war und deswegen schizophren geworden ist. Das könnte ja wirklich
Ja.
sein. Allein schon die Tatsache, dass man das reininterpretieren kann, finde ich super, super cool.
Ja. Wie du sagst, Big Brain Move oder Big Brain Plan.
Also der Büchner, nicht ich.
Ja.
Na gut. Hast du noch was zur Biografie?
Zur Biografie nicht.
Biografie, Alter.
Aber
Zur
ich
Interpretation.
muss, ich, nee, aber ich muss vielleicht eine Kleinigkeit über Oberlins Tagebuch, beziehungsweise Büchners Erzählung, da deine Verbindung, muss ich mich mal kurz ablassen. Büchner hat einfach das abgeschrieben, was in seinem Tagebuch steht. Also der hat viel selbst geschrieben, aber manche Sachen hat er eins zu eins übernommen. Ich habe mir so angenehm so. Warte, höre ich jetzt, also ich konnte mich teilweise nicht erinnern, ob das jetzt im Tagebuch stand oder in der Erzählung, weil die so nah beieinander sind. Also
Geil.
ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass Büchner sich so stark an die Originalvorlage gehalten hat. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen faul von Büchner.
Aber ist Diskussion, die Büchner mit heißt er Hoffmann?
Ja, okay.
Mit seinem
Wenn
Freund führt? Kaufmann, Kaufmann.
es mit Kaufmann hat, ja.
Genau.
Okay, klar, aber dann, gut, dann können wir jetzt darüber reden, wie Büchners Idee zu Kunst dann ist. Vielleicht ist das ja dann, vielleicht hat er das so Lenz in den Mund ge oder in den Mund gelegt oder Kaufmann in den Mund gelegt, so, ja, das ist meine Meinung, aber eigentlich ist es die vom
Ja,
Autor.
pass auf, jetzt entwickeln wir was draus, Alter. Meinung zu dem Thema ist, Achtung, schizophren.
Das war's. Punkt. Achso, ich glaube, da kommt noch was.
Nee, also schizophren heißt ja so wechselseitig.
Ja, deswegen ist er Kaufmann und Lenz gleichzeitig.
Ja, stimmt. Stimmt, halt wirklich. Das ist gar nicht echt. Also, ja, weiß nicht. Ich sag mal, das war die heutige Folge Spargel vom Balkon. Im Prinzip können wir jetzt abschalten. Wir stellen uns aber wie immer noch eine nicht mehr ganz so ernst gemeinte Abschlussfrage gegenseitig. Ciao, ciao.
Ciao. Also.
Jetzt haben wir Ciao gesagt und jetzt sind wir trotzdem noch da.
Ja, manche haben ja schon abgeschalten. Deswegen hallo wieder, wenn ihr habt.
Danke,
Also.
dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr dran geblieben seid.
okay.
Dritte Wand durchbrochen.
Meine Frage ist ein bisschen nicht komisch, sondern eichunernst.
Ist dir
Deswegen,
nichts
wenn du mir
eingefallen?
ernst hast, ich wollte aber.
Nee,
Du sagst immer, es ist nicht die allzu ernste Abschlussfrage. Dann mache ich
Ja.
das. Und du bist immer so derjenige, der dann den zweiten philosophischen hier Part dran hängt, so.
Okay, dann mache ich jetzt heute. Ich bin ehrlich, mir ist heute nicht so wirklich was Gutes eingefallen. Deswegen mache ich das zuerst. Du kannst deine wirklich durchdachte, gute, witzige Antwort, Frage jetzt als zweites stellen.
Das habe ich nicht gesagt, ich habe auch ein, egal, red weiter, was wolltest du sagen?
Ja, also
Komm,
ich würde, also
hau's
das
raus.
Einzige, wo mir jetzt eingefallen ist, war, was denkst du, wie würde es Lenz heute gehen?
Interessant. Meine
Hä?
ist
Also ich fand es voll banal,
super.
also ich weiß nicht.
Ja, ich glaube, vielleicht hätte er, vielleicht müsste er gar nicht aus seinem Zimmer rauskommen, weil im Internet gibt es ja schon genügend Schweigeklöße, wo man sich irgendwie anmelden kann oder so. Vielleicht kann man es von zu Hause aus machen. Oder ich glaube, es wird ihm ziemlich ähnlich gehen. Ich,
Ja,
also ganz ehrlich, diese Geschichte könnte man eins zu eins heute machen und sie würde, also, oder?
hast du nächstes Wochenende schon was vor?
Ja, ich gehe nach Waldorf.
Okay, gut, dann nicht. Ich dachte, wir könnten vielleicht das Buch von Oberlin, das Tagebuch, nochmal irgendwie. Egal. Ja, was war deine Abschlussfrage?
Wenn du
Ich glaube,
drin
auch.
bist.
Okay, nochmal zu dem Punkt zurück. Nee, ich glaube auch heute, also das ist ein ernstzunehmendes Problem,
Ja, auf jeden
Schizophrenie und
Fall.
so. Und ich hoffe, das haben wir jetzt hier nicht irgendwie so schlecht lächerlich gemacht oder so, ist keine Ahnung. Das
Wahrscheinlich schon.
wäre heute wahrscheinlich, heute würde. Ja,
Ja.
jetzt habe ich genau das gleiche wie gesagt wie du. Perfekt, jetzt kannst du deine Frage stellen.
Also, wenn, ja, wenn, sagen wir mal, du wirst jetzt auch schizophren und suchst jetzt einen Ort, wo du dich in den Brunnen schmeißen kannst, und Waldorf ist ja schon belegt, da kannst du jetzt nicht hin. Deswegen, wo wirfst du dich in den Brunnen?
Muss es ein Brunnen sein?
Nee, sagen wir mal kaltes Wasser.
Ey, mir regnet es.
Ah, okay,
Ich in
gut.
Bamberg. Bisschen baden an der Konzi, so muss das.
Okay.
Du?
Ja, ganz einfach in Rhein, so bei der Nibelungenbrücke ungefähr.
In Worms?
Ja,
In Worms.
natürlich in Worms.
Ja, das war's wieder komplett. Ich glaube, besser wird's nicht. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören sagen, Wiederhören heißt jetzt. Auf Wiederhören sagen Konrad.
Und Philipp,
Bis zum nächsten
ciao.
Mal.